Bibelverse sprechen, die sehr aktuell sind. Und ich habe sie überschrieben mit: Es wird Zeit. Es wird Zeit, sich über ganz bestimmte Dinge intensiv Gedanken zu machen. Und ich lese dazu aus Epheser 5, die Verse 15 bis 16, zunächst mal nach der Hoffnung für alle und anschließend von der Luther-Übersetzung, weil das ja nur kurze Verse sind, kann man die beide gut zusammennehmen. Auf den Zetteln, auf den Infozetteln haben Sie den Text auch aufgeschrieben, auch in englischer Sprache. Da heißt es: Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Und Luther sagt das so: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Mein erster Punkt ist: Wir leben in einer schlimmen Zeit. Die Aussagen in dem verlesenen Text, die haben mich dazu veranlasst, einfach zu behaupten, es wird Zeit, ernstlich darüber nachzudenken, in welcher Zeit wir eigentlich leben heute und was deshalb vorrangig dran ist, für uns persönlich. Schon der Apostel Paulus, der bezeichnete die Zeit, in der er lebte, als böse Tage, wie das hier heißt, oder auch schlimme Zeit. Dass sich diesbezüglich nichts geändert hat, erfahren wir vor allen Dingen aus den Medien und erkennen auch daran, dass sich der Mensch ohne Beziehung zu Gott in seinem Verhalten überhaupt nicht verändert hat. Dieser Mensch ist letztlich zu allem fähig, wie Beispiele aus unseren Tagen vielfach bestätigen. Ich will da nur ein paar Beispiele nennen, die mir sehr wichtig scheinen. Wir leben ja heute in einer Zeit der größten Christenverfolgung. Der nordamerikanische 30-jährige Diktator Kim Jong-un, so heißt er, ließ 33 Christen hinrichten, also es geht alles um die letzte Zeit, weil sie Kontakt zu einem Missionar hatten. An der Tagesordnung ist dort in Nordkorea, dass jeder hingerichtet wird, bei dem etwas Christliches, geschweige denn die Bibel, gefunden wird. Und das Hauptproblem besteht noch darin, dass bei diesen Entdeckungen ganze christliche Familien vollkommen ausgerottet werden. Man glaubt es nicht. Saudi-Arabien unterstützt noch die Christenverfolger. In Nigeria, da starben bei Gewalttaten der islamischen Terrororganisation Boko Haram in den vergangenen 3 Jahren mindestens 5.000 Menschen. Und dass wir in bösen Tagen oder schlimmen Zeiten leben, wird auch auf anderen Gebieten der Gesellschaft sichtbar. Ich kann hier nur ein paar Ausschnitte geben, wenn ich an Theologie und Religionen denke. Ein mir persönlich bekannter Theologe schilderte die Lage in Deutschland folgendermaßen: Die Krise der Kirche werde etwa daran deutlich, dass viele Theologen die christliche Botschaft verfälschen. Sie benutzen Bibeltexte oftmals nur als Abschussrampen für eigene Ideen. Biblische Werte, die die Gesellschaften bisher geprägt und überhaupt erhalten haben, die werden ersatzlos gestrichen. Ein prominenter Moslem sieht in Europa gute Voraussetzungen für die Entstehung eines islamischen Modellstaates. Das frühere christliche Abendland sei ein religiös und politisch leerer Ort geworden. Ausdrücklich plädiert der Scheich für die Einführung des islamischen Rechtes, also die Scharia, das bei besonders schweren Diebstahl zum Beispiel die Amputation einer Hand vorsieht. Das ist ja nur ein Beispiel. Ein Theologieprofessor aus Tansania sagte, die Theologie Europas ist in Afrika nicht zu gebrauchen. Sie ist blutleer. Ich möchte das nicht näher ausführen, aber da geht es ja um die Erlösung durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat. Das sind ja nur einige Auszüge aus den Medien der letzten Jahre. Sie geben uns einfach einen kleinen Einblick in die Verhältnisse unserer Zeit. Wenn wir die Entwicklungen auf vielen Gebieten beobachten, dann trifft das Pauluswort wirklich zu. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Und ich denke dabei vor allem auch an den moralischen Niedergang unserer Gesellschaft, wie heute, ja, wo man heute aus demokratischer Rücksichtnahme fast alles erlaubt. Ich war schockiert in einer Podiumsdiskussion gerade in den letzten Tagen über die verheerende Ausweitung der Prostitution in unserem Land zu erfahren, wo meist junge Frauen, besonders aus den Ostländern, von Zuhältern zu ihrer Arbeit unter enormem Druck gezwungen werden. Die Zuhälter sind die modernen Sklavenhändler. Und wegen der fehlenden Gesetze ist Deutschland zum Prostitutionsland Nummer 1 geworden. Das muss man sich mal anhören. Dazu kommt die unsichere Situation noch in Syrien und der Ukraine mit dem Kriegspotenzial der Halbinsel Krim. Und dann der islamische Selbstmordterror überzieht die ganze Welt. Das kommt auch noch dazu. Ich könnte hier unbegrenzt mit Beispielen fortfahren. Und bei dem Suchen der Antworten auf die Fragen unserer Zeit und unseres eigenen Lebens, und darum geht es ja letztlich, müssen wir uns kritisch fragen lassen, beurteilen wir eigentlich alles mit unseren eigenen Augen, nach unseren menschlichen Erkenntnissen, oder lassen wir Gottes Maßstäbe gelten, die uns in der Bibel wiedergegeben werden? Wir leben in einer schlimmen Zeit, das ist wohl unumstritten. Und dazu besteht die Zeit, die uns gegeben ist, ja nicht ewig. Ich möchte nur ermutigen, dass wir unser Leben angesichts dieser Tatsachen nicht nur irgendwie, sondern bewusst leben. Denn die Zeit ist kostbar, die Zeit ist unwiederholbar. Und wir müssen uns auch immer vorstellen, die Welt sieht nicht so aus, wie Deutschland aussieht. Man braucht bloß über die Grenze fahren, dann weiß man, dass das woanders ganz anders aussieht. Paulus redet davon, dass wir sorgfältig darauf achten sollen, wie wir unser Leben führen. Was sollen wir dann eigentlich tun? Und wie sollen wir uns vorbereiten? Und Paulus rät uns da ganz deutlich, kauft die Zeit aus. Zeit wird hier übersetzt als geeignete Zeit. Nicht jede Zeit ist geeignet. Rechter Zeitpunkt, günstiger Augenblick. Kauft diesen günstigen Augenblick aus. Das heißt, verpasst nicht den richtigen Augenblick. Die gelegenen Zeitpunkte während des Tages sollen wir nicht verstreichen lassen. Es gibt immer ganz spezielle Zeiten, wo wir reagieren sollten. Und wer mit Jesus lebt und auf die Stimme des Heiligen Geistes achtet, wird die passenden Gelegenheiten immer wieder erkennen und auch wahrnehmen. Und wir haben es ja nötig, dass wir da geleitet werden, damit wir diese richtigen Augenblicke auch wirklich erfassen. Welch eine Möglichkeit, als Christ zu leben, welch eine Chance für uns. Und das setzt voraus, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, nicht nur ein guter Freund. Und damit das auch Realität wird und nicht nur frommer Wunsch bleibt, muss ich meinem Herrn Jesus Christus die Herrschaft über mein Leben immer wieder neu bewusst übergeben. Dieses bewusste Leben scheint mir ganz wichtig zu sein. Nur so wird Jesus mich durch seinen Geist leiten können, damit ich ihn auch in der Situation verstehen kann. Nun, wie können wir die Zeit auskaufen? Ich habe da so 6 Punkte mir rausgenommen, die ja ganz eindeutig dort auch in dem Text stehen. Wie können wir die Zeit auskaufen? Indem wir uns Gott zuwenden, das ist der erste Punkt. Das heißt, das Geschenk, das Gott uns in Jesus anbietet, auch annehmen. Gott sehnt sich ja nach Gemeinschaft mit uns. Das ist ja sein Problem gewesen seit dem Sündenfall. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und er möchte die Trennung, die zwischen mir und Gott besteht, aufheben. Und dazu werde ich aufgefordert, in meiner Schuld zu Jesus zu gehen, der auch für mich gestorben ist und sein Leben dahingab, damit ich leben kann in alle Ewigkeit. Aber das ist ein Schritt, den ich tun muss. Johannes 1, Vers 12, die Jesus aber aufnahmen, also in ihr Leben aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wenn man sich nochmal diesen Ausdruck überlegt, Kind Gottes zu sein, was das bedeutet. Aber wenn ich das weiß, wenn Jesus in meinem Leben ist, dann kaufe ich die Zeit damit am besten aus, weil ja das die wichtigste Entscheidung überhaupt ist, bereit zu sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, von dem ja auch die Rede ist in der Bibel ganz eindeutig, damit ich bereit bin, wenn er wiederkommt oder ich ihm sonst begegnen werde, vielleicht vorher schon. Also wir können die Zeit auskaufen, indem wir uns Gott zuwenden. Aber der zweite Punkt ist, indem ich weise lebe. Paulus sagt, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also unweise zu leben, bedeutet Gottes Anweisungen in seinem Wort nicht ernst zu nehmen, einfach darüber wegzugehen. Wenn ich eigene Vorstellungen als Maßstab der Wahrheit gelten lasse, das ist unweise, dass meine Meinung immer die entscheidende ist. Und deshalb ist das Wort Gottes so wichtig. Ich bin so dankbar auch für den Dienst der Gideons, die sie weltweit tun, dass das Wort Gottes unter das Volk kommt. Geredet wird ja viel und widersprochen wird auch viel. Aber in der Bibel haben wir Gottes Wort. Da heißt es, Gottes Wort in Hebräer 4, Vers 12 zum Beispiel, ist voller Leben und Kraft und trifft uns tief in Mark und Bein. Also das Wort Gottes darf unsere Richtschnur sein. Wer könnte dann uns bessere Anweisungen für unser Leben als Gott selbst geben? Wie können wir die Zeit auskaufen? Indem wir uns Gott zuwenden und indem wir weise leben. Aber drittens, indem ich mich verändern lasse. Und da hat einer mal einen ganz tollen Satz gesagt, indem ich mich von Gott in seine Form gießen lasse. Also die Bibel redet ja von Christus ähnlicher werden. Das heißt, in der Korrektur der Gemeinde zu stehen, der Gemeinde Gottes zu stehen. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott mich formen will. Das ist auch interessant. Ich habe da nur 2 Verse, die mir sehr wichtig scheinen, aus Hebräer 10, Vers 24. Gerade was diesen Punkt anbetrifft, da heißt es, achtet aufeinander, es geht hier um die Gemeinde, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun und so weiter. Auch im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 11, da heißt es, achtet darauf, dass ihr ruhig und besonnen lebt, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für, nee, das ist ja der verkehrte Vers hier, Kapitel 5, Vers 11, also kann man sich versteigen.
Vergesst das nicht und erinnert euch gegenseitig daran, so werdet ihr einander ermutigen und trösten. Das ist ja an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben. So werdet ihr einander ermutigen und trösten, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Also die haben sich gegenseitig geholfen, die haben sich korrigiert. Und Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Sinn, was ist Sinn? Sinn heißt Verstand, der Verstand soll verändert werden. Wir haben oft ganz falsche Vorstellungen von bestimmten Dingen, auch von geistlichen und ewigen. Und warum eigentlich? Warum haben wir so verschiedene Gedanken? Weltliche Einflüsse, die verändern auch unsere Denkweise. Weltliche Einflüsse verändern unsere Denkweise. Und deshalb ist die Frage berechtigt, mit was füllen wir unseren Verstand, unsere Gedanken? Diese Frage muss man sich ernstlich stellen. Wenn ich ans Fernsehen denke, ans Internet, an Illustrierte und was da sonst noch alles ist. Umkehr ist dann nötig, das heißt Buße, und Buße heißt Sinnesänderung. Also von Gott den Verstand verändern lassen insofern, dass wir in die richtige Richtung denken. Dieses Umdenken haben wir immer wieder nötig. Das kann man nicht einmal machen und dann ist es für alle Zeit getan. Nein, das haben wir immer wieder nötig, weil wir immer wieder in dieser Welt leben, in der wir ja angefochten sind von allen Seiten. Aber das ist möglich und das ist das Wunderbare. Es ist möglich, dass wir hier wirklich dieses Umdenken praktizieren können, wenn wir uns regelmäßig mit dem Wort Gottes ernähren. Das ist ja so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und vor allen Dingen, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist. Und gerade hier, an dieser Stelle, liegt das Problem, das wir unbedingt beachten müssen, damit wir Gottes Macht in unserem Alltag täglich erfahren können. Und ich möchte diese Tatsache in einigen Grafiken kurz erklären. Ich habe leider meinen Stock vergessen, jetzt habe ich irgend so ein Ding gefunden hier, das kann ich ein bisschen erklären. Also ich hoffe, dass jeder weiß, was das ist hier. Das sind zwei Menschen, nicht? Links ist einer und rechts ist auch einer. Links, da ist das Ego auf dem Stuhl, das ist praktisch der Mittelpunkt des Lebens, das Ego. Christus wohl im Leben, aber nicht hier. Da sitzt das Ego. Und Lasten gibt es ja genug im Leben, nicht? Das wissen wir ja alle. Es sei denn, dass ihr keine Lasten zu tragen habt, aber die gibt es ja nur wirklich genug. Und der arme Kerl, der schwitzt da ganz schön. Der kann die Lasten nicht tragen, der bricht fast zusammen. Hier, das ist ein anderer Mensch, der versteht es, der hat seinen Thron verlassen. Das Ego ist entthront, er hat Christus im Zentrum. Und der trägt die Lasten. Jetzt kann man sich ja aussuchen, was man lieber möchte. Das nächste Bild, das zeigt uns, dass ein Herrschaftswechsel kommen muss. Das sind nochmal dieselben Bilder eigentlich, diese unregelmäßigen Punkte hier. Das sind Lebensbereiche, Familie, Beruf und so weiter, Schule, Studium. Christus wohl im Leben, man hat sich mal für Jesus entschieden, aber das Ego, das Ich, sitzt immer noch auf dem Thron. Ne? Das heißt, das Ego bestimmt. Und dieser Herrschaftswechsel, der muss vollzogen werden, damit es so aussieht. Ich meine, das sind ja nur Grafiken, das soll ja nur etwas andeuten, das ist auch nicht alles so hundertprozentig, aber auf alle Fälle kann man wissen, worum es hier geht. Wenn Christus im Zentrum ist, das Ego entthront, dann sind die Lebensbereiche dementsprechend auch geordnet, weil Christus der Entscheidende ist. Es gibt ja einen Bibelvers in 2. Korinther 5, Vers 15, da heißt es, man kann sein Leben als Christ entweder sich selber, für sich selber leben oder man lebt es für Jesus Christus. 2. Korinther 5, 15, Christus ist für alle gestorben, auf dass die so da leben hinfort nicht sich selbst leben, wie da, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn Christus Herr im Leben ist, dann lebst du entsprechend anders. Aber das ist natürlich nicht lebenslang so, wenn ich mich einmal entscheide, wirklich Christus ins Zentrum zu nehmen, weil ich immer wieder in der Gefahr stehe, auch wieder zu sündigen. Und das nächste Bild zeigt das. Wenn Sünde in mein Leben kommt, dann komme ich wieder in den Zustand. Und deshalb habe ich eigentlich immer wieder Sündenvergebung nötig, damit ich in diesen Zustand komme. Es ist so wichtig, dass man das einfach praktiziert, dass man, wenn man Sünde bekennt, dann darf man wieder dem Herrn danken, dass er einen leitet durch seinen Geist und er im Zentrum des Lebens ist. Also das ist eigentlich der Leben, das Leben besteht eigentlich aus diesem Kreislauf. Das ist eigentlich so ein Kreislauf, nicht? Es kommt immer wieder Sünde ins Leben und es ist wichtig, dass ich so schnell wie möglich die Sünde loswerde und die Sünde dem Herrn bekenne, damit er wirklich mich gebrauchen kann, damit ich rein vor ihm stehe, weil der Sünde vor ihm nicht bestehen kann. Und dass ich so einfach lebe mit ihm. Und die nächsten beiden Bilder zeigen etwas, also der Lebensbereich vom Menschen noch mal ein bisschen dargestellt hier. Christus wohl im Leben hier, ne, durch das Kreuz. Aber er sitzt hier auf dem Thron mit einem Zepter in der Hand. Also er hat das Sagen. Ne? Er sagt, was recht ist. Nicht? Er kümmert sich wenig um Christus, obwohl er da ist. Aber hat alles, Haus, hier wird der ganze Lebenskreis ja dargestellt, durch das Auto, Haus, Sparschwein ist auch noch da. Und das nächste ist natürlich besser, ne? Der Christ nach dem Willen Gottes, da sieht das ein bisschen anders aus. So soll es eigentlich sein, ne? Christus im Zentrum, das ist nur ein anderes Bild, aber dass Christus im Zentrum ist und er wirklich auf Jesus schaut, wie das Wort heute Morgen aus dem Psalm ist. Wie heißt das dann auch wieder? Ich schaue auf den Herrn. Ich schaue ständig auf den Herrn. So sollte eigentlich unser Leben sein. Also das nur zur Erklärung. Vielleicht hilft das ein bisschen, das besser zu verstehen, was ich eigentlich sagen will. Um nun praktisch Gottes Kraft im Alltag erfahren zu können, ist es unbedingt nötig, Jesus, der in mir lebt, die Genehmigung zu geben, mich nach seinem Willen durch den Tag zu führen. Und deshalb ist es wichtig, die bewusste Übergabe meines Lebens täglich bewusst zu vollziehen und damit Jesus zu vertrauen, dass er mich durch den Tag bringt, dass man das wirklich bewusst macht, jeden Tag. Ich esse ja auch jeden Tag, sollte ich auch bewusst mich mit dem Herrn beschäftigen und auch vor allen Dingen am Morgen, wo ja die Probleme schon gleich losgehen. Wenn ich mir vor Augen halte, was da alles auf mich zukommt, zum Beispiel an irgendeinem Morgen oder auch noch zukommen kann, belastet mich das ja so sehr. Und gerade hier will Gott helfen, wenn wir ihm das Verfügungsrecht über unser Leben überlassen, dass er das macht. Was ich nicht kann, das sehe ich ja manchmal schon vor Augen, das schaffe ich nie, was da alles auf mich zukommt. Aber das kann durch ein Gebet am Morgen geschehen, wo ich Jesus mein Herz ausschütte, ihm meine Sorgen bringe und ihn machen lasse und ihm vertraue, dass er das schafft, was ich sowieso nicht hinkriege. Schon dieser bewusste Schritt gibt mir Ruhe und Gelassenheit, weil ich Jesus mein Vertrauen schenke und mich nicht an meine Kraft binde oder auf meine Kraft mich verlassen kann. Und dafür hat Gott uns ja seinen Geist gegeben, den Geist der Kraft, heißt es. Sonst wissen wir das alles nur, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, aber er will mich ja führen. Die Kraft soll ja irgendwie wirksam werden durch das Leben der Christen. Er will mich leiten. Und damit sage ich nicht, dass jetzt alle Probleme gelöst werden, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß meine Fragen und Sorgen in der Hand meines Herrn, der mich nach seinem göttlichen Willen führen will. Er führt mich dann. Dann führe ich mich nicht, er führt mich dann. Und durch diesen immer enger werdenden Kontakt mit meinem Herrn werde ich alles oder in aller Ruhe durch den Tag gehen können. Wenn ich so lebe, wird das Verhältnis zu Jesus ein ganz anderes. Es wird viel enger, weil ich dann die Lasten, die auf mir lagen, Jesus immer wieder übergeben kann. Und er macht ja keine Fehler, er weiß, was mir gut tut. Und wenn du so in den Tag hineingehst, wirst du erleben, wie wunderbar Jesus für dich den Tag vorbereitet hat und wie er Probleme gelöst hat oder auch hilfreiche Wege geöffnet hat. Und dann wirst du am Abend staunen und dem Herrn danken für sein Wirken und die vielen Gebetserhörungen, die damit zusammenhängen. Da wird Unmögliches möglich. Aber das ist ja das Wunderbare. Gott will seine unendliche Kraft durch mein Leben wirksam werden lassen. Es ist ja, da wird Unmögliches wirklich möglich. Da geschehen Wunder. Und vor allen Dingen wird man dann auch lernen können, warten zu können. Das muss nicht mal alles gleich passieren. Da werde ich Vertrauen haben, dass Gott weiß, warum ich warten muss. Also ein solches Leben lohnt sich wirklich gelebt zu werden. Und wir werden dann immer deutlicher erleben, wie Paulus es ausdrückt. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder wenn ich das grundtextgetreu sage, Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Jesus schenkt uns auch die wahre Weisheit, den Willen Gottes zu erkennen und auch zu tun. Der nächste Vers, gerade in unserem Abschnitt in Epheser 5, da heißt es in Vers 17, sträubt euch nicht gegen das, was der Herr von euch erwartet. Begreift endlich, was er von euch will. Ich habe mich gefreut, dass Bill Heibels, den kennen ja wahrscheinlich die meisten von uns, während des letzten Kongresses 2013 in Leipzig genau diese Tatsache, die ich jetzt eben versuchte zu erklären, mit einem Beispiel untermauert. Nach seinen Worten sollte jedes Morgengebet so lauten. Also es geht hier nicht um die Form. Du kannst das in deinen eigenen Worten machen, aber er hat ja nur ein Beispiel gebracht. Also nach seinen Worten sollte jedes Morgengebet so lauten: An diesem neuen Tag gebe ich mich dir, Herr Jesus, neu hin. Fröhlich akzeptiere ich die Rolle, die du mir zugewiesen hast. Ich gebe dir heute mein Leben, mein Herz, meine Talente, meine Kreativität, meine Ressourcen. Soweit das Gebet. Und dann folgt der Satz, wenn die rund 2 Milliarden Kirchenmitglieder, also das, da hat er an Deutschland gedacht, täglich so beteten, wäre die Welt eine andere. Und das müssen wir jeden Tag üben. Das hat man nicht alles immer gleich hundertprozentig. Also üben, 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 das geht bis zum Lebensende. Wie können wir die Zeit auskaufen? Ich habe einige Dinge genannt, indem ich die freie Zeit nütze, die freie Zeit nütze. Viele sagen ja, ich habe keine Zeit, ihr Tagewerk sei bis zum letzten ausgefüllt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich behaupte mal, es gibt unendlich viel vertane Zeit. Zum Beispiel, Ihr benutzt vielleicht täglich ein öffentliches Verkehrsmittel und dann hast du 20 bis 30 Minuten Fahrzeit und gerade keinen Gesprächspartner, das ist freie Zeit. Man muss etwas irgendwo auf etwas warten, im Wartezimmer des Arztes sogar stundenlang. Womit füllen wir diese freie Zeit aus? Die Zeit ist voll von Dingen, die uns ganz fesseln wollen, wie ein Netz mit ihren Maschen, uns festhalten, besser fernhalten davon, dass die Ewigkeit in den Sinn kommt. Ich meine damit das, was bleibt. Es kann ja auch sein, dass die Hausfrau ihre Einkäufe ganz schnell erledigen kann und dadurch vielleicht viel Zeit oder eine halbe Stunde Zeit gewinnt. Also ich muss immer an Großeinkäufe so denken, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin. Also beten wir vorher, dass der Herr uns gleich an den richtigen Ort bringt, dass wir das Richtige gleich finden. Ne? Also man sagt ja so, man stößt dann auf einmal direkt auf das Richtige, was man gesucht hat. Da kann man viel Zeit sparen, als wenn man dann den ganzen Tag rumwühlt und nichts findet. Ne? Also ich habe so oft, oder wir haben so oft erlebt, wie Gott da geführt hat, dass man sofort reinkam und gleich an die richtige Sache kam, brauchte man gar nicht viel Zeit vergeuden. Oder es kommt vor, dass man nach Feierabend einen Bus früher erreicht. Was macht man damit? Vielleicht sollte man sich auf eine Bank setzen im Auto, auf einen Parkplatz fahren und anhalten, um zu beten und Fürbitte für andere zu denken, aber vor allen Dingen zu fragen, ob alles so recht ist, was und wie ich es tue. Ohne sich in eine neue, vielleicht sogar religiöse Hetze hineinzustürzen, können wir so Zeit auskaufen. Der fünfte Punkt ist hier, wie kann ich die Zeit auskaufen, indem ich freie Zeit schaffe? Nicht nur die erwähnten kurzen Momente des Gedenkens sind wichtig, um auszubrechen aus der Hetze, die uns umgibt. Es sind auch bewusste, bestimmte Zeiten nötig. Ich freue mich besonders über junge und auch über ältere Menschen, die stehen vor der Schule oder vor der Arbeit etwas früher auf, um Zeit zu haben für Gott und für sein Wort. Ich weiß, dass nicht jeder in dieser Weise in der Lage ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Aber wir sollten nochmal nachdenken, Gott schenkt uns täglich 24 Stunden, jedem gleich viel. Und trotzdem haben manche keine 10 Minuten für ihren Herrn übrig. Übrig haben wir die Zeit nie für Gott. Er will auch nicht, was übrig bleibt. Den Rest unserer Zeit, den können wir dann noch getrost auch vor dem Fernseher oder sonst wo verbringen. Wenn wir uns nicht Zeit schaffen für unseren Herrn, und ich möchte sagen vorrangig schaffen, werden wir sie nie haben. Nur wenn wir für Jesus ganz gewisse Zeiten reservieren und seien sie noch so kurz, wird er auch alle übrige Zeit durchdringen und bestimmen. Also dieses bewusste Leben mit Jesus heute. Jesus wird dann durch seinen Geist uns leiten können. Aber jetzt der letzte Punkt, wenn ihr noch so weit mir folgen könnt hier. Die Ewigkeit oder wie kann ich die Zeit auskaufen, indem die Ewigkeit meine Zeit durchdringt. Mit Ewigkeit meine ich das, was Gott will, was für uns wichtig ist für Zeit und Ewigkeit. Kauft die Zeit aus. Das heißt nicht unbedingt, tu immer etwas. Auch nicht, tu möglichst oft etwas für Gott. Vielmehr kauft die Zeit aus, meint, wir sollen wach sein in der konkreten Situation für das, was zu tun ist. Also die geeignete Zeit, den richtigen Zeitpunkt. Es ist auch interessant, wie auch in der Bibel steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Genau zur richtigen Zeit. Und das bedeutet Leitung des Heiligen Geistes. Er möchte uns ja die passenden Gelegenheiten aufzeigen, damit wir sie wahrnehmen können. Und noch ein anderer Punkt, der mir wichtig scheint. Wir haben in Bezug auf unsere Zeiteinteilung meist deshalb ein schlechtes Gewissen, weil wir sie aus dem Zusammenhang mit Gott gerissen haben. Wir haben die Zeit für uns von der Zeit für Jesus getrennt. Und das ist das Verhängnis. Darum zerrinnt sie uns, weil wir sie selbstsüchtig an uns reißen. Kauf die Zeit aus, heißt in diesem Sinne, nimm in die Hetze und Unruhe dieses Tages die Ewigkeit mit hinein. Lass das erwähnte Gebet von Bill Hybels zum Beispiel dir zu Herzen gehen und beginne jeden Tag bewusst mit Jesus, deinem Herrn. Damit sage ich gar nichts, wie du bis jetzt gelebt hast. Das ist mir fern. Ich möchte nur, dass wir eine praktische Hilfe bekommen, wie wir jetzt leben sollen. Und ich möchte mich ganz bewusst unter die Führung Gottes stellen. Und so wird mitten in der Hetze das Leben möglich und sogar sinnvoll. Wir sehen plötzlich die Möglichkeit, wenn wir so leben, ein gutes Wort zu sagen, nicht zu reagieren, wie alle reagieren würden. Nicht beleidigt, sich abzuwenden. Für den, der so mit Jesus lebt, das heißt mit meinen Worten, die Ewigkeit im Sinn hat, ist die Zeit nicht ein Diktator, also du musst, dem er folgen muss, sondern Gabe und Geschenk Gottes, ich darf. Wir dürfen in dieser Zeit erfahren, dass unsere Zeit in seinen Händen steht und dass der Maßstab der Ewigkeit unser Leben durchzieht. Und denken wir daran, mit Jesus kam die Ewigkeit in die Zeit. Durch uns, durch jeden Christen, soll die Ewigkeit wieder in diese gehetzte Zeit kommen. In einem Lied heißt es, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein. Menschen sollen erfahren, dass es noch eine Lösung für die menschlich unlösbaren Probleme gibt, auch für uns. Und das geschieht dadurch, dass die Christen täglich von Jesus und seiner Kraft leben und dann die Gelegenheit nützen. Das heißt ja immer noch in Römer 1, Vers 18, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht anders. Ich möchte sagen, der heiße Draht oder moderner gesagt die Hotline zu Jesus ist on, nicht off, also immer offen. Ewigkeit wird in unserer Umgebung dann spürbar, wenn Jesus Herr in unserem Leben ist und wir aus seinen Quellen leben. Und dann gilt auch die Fortsetzung des Liedverses, also Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein. Da heißt es dann weiter, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Der Maßstab wird sich bei mir verändern. Zweit- und drittrangige Dinge werde ich richtig einordnen. Aber das muss uns auch klar sein, nur in dieser ständigen Lebensgemeinschaft mit Jesus werden wir die unendliche Kraft des Heiligen Geistes in unserem oft grauen Alltag erfahren und so die schlimme Zeit, in der wir leben, auskaufen und richtig nutzen können. Nur so bleibt der Blick frei für eine helle Zukunft. Hell nur deshalb, weil wir vorbereitet der Wiederkunft oder der Begegnung mit Jesus entgegengehen. Und es kann da kommen, was da will. Und trotz der angstmachenden Entwicklungen in der Welt sind wir in der Hand von Jesus geborgen. Ich möchte nochmal an das Gebet von dem Bill Heibels zurückerinnern. Also es geht hier nicht um die Form. Du kannst das in deinen eigenen Worten sagen. Das geht hier nicht um die Form, es geht nur um den Inhalt. Ich habe das noch ein bisschen ergänzt. Ich will es nochmal sagen, Herr Jesus Christus, an diesem Tag, an diesem neuen Tag gebe ich mich dir neu hin. Fröhlich akzeptiere ich die Rolle, die du mir zugewiesen hast. Ich gebe dir heute mein Leben, mein Herz, meine Talente, meine Kreativität und Ressourcen. Leite mich durch diesen Tag und tue das, was ich nicht vermag. Ich glaube, das darf eine Hilfe sein für jeden von uns. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, du hast zu uns geredet. Wir sind so dankbar, dass dein Wort so klar und deutlich ist. Schenke es, Herr, dass wir so bewusst jeden Tag begehen, dass wir uns dir anvertrauen, wir unser Leben reinhalten vor dir und dir vertrauen, dass du uns durch den Tag führst, dass du uns das gibst, was wir brauchen an Kraft, Stärke. Und dass dadurch auch die Mittelmäßigkeit und die Freudlosigkeit aufhört bei uns. Weil du uns ja das geben willst, was wir uns selbst nicht geben können. Wir danken dir, Herr, dass du dich uns so anbietest, dass du in uns lebst durch deinen Geist und dass deine Kraft sich auswirken will an jedem Tag. Und schenk es, Herr, dass wir die Gelegenheiten, die du uns jeden Tag gibst, auch recht erkennen, dass wir nicht meinen, wir müssen den ganzen Tag missionieren in dem Sinne, sondern dass wir die Gelegenheiten, die du uns gibst, wirklich nützen zu deiner Ehre. Wir danken dir dafür. Amen.